Literatur. Literradio.
Von der Frankfurter Buchmesse, 14. bis 18. Oktober 2020.
Als Sendungsgast darf ich nun Karim El-Ghoari begrüßen. Herr Ghoari, ich erreiche Sie an Ihrem Arbeitsplatz oder sagen wir an einem Ihrer vielen Arbeitsplätze, Einsatzorte in Kairo.
Ja, ich sitze im ORF-Studio in Kairo und während wir so sprechen, schaue ich aus dem Fenster auf den Nil. Das ist auch die Live-Position, die ich normalerweise beim ORF habe, sozusagen das gleiche Bild, wenn ich hier aus dem Fenster schaue. Und wir haben natürlich heute, ich weiß nicht, wie viel Grad Sie in Wien haben, wir haben, glaube ich, 30 Grad mehr.
Das, glaube ich, umgeschaut. Neben Ihrer Tätigkeit als Korrespondent für den gesamten arabischen Raum finden Sie auch immer wieder Zeit, Bücher zu schreiben. So auch nun bei Krimeyer und Scheriau, Repression und Rebellion. Arabische Revolution, was nun? Es ist beileibe nicht das erste Buch, in dem Sie aus dem arabischen Raum berichten. Beziehungsweise kann man überhaupt von einem arabischen Raum sprechen, weil es spielen ja auch Staaten wie der Iran oder die Türkei eine große Rolle.
Naja, es ist nicht das erste Mal, dass ich ein Buch schreibe über den arabischen Raum. Das ist mein fünftes Buch jetzt. Aber es ist ein Buch, das etwas anders geschrieben ist. Viele andere Bücher haben ja sehr viele Reportagen und sehr viele Geschichten. Auch das findet sich in diesem Buch. Aber es ist eher der Versuch, einen politischen Kontext herzustellen, was in dieser arabischen Welt eigentlich in den letzten 10 Jahren seit der Rebellion vor sich geht. Und der Versuch, eine Klammer um das Ganze zu schaffen, in der Hoffnung, dass die Leserin und der Leser am Ende vielleicht dann eine Art nahöstliches Aha-Erlebnis haben. Und zum nahöstlichen Aha-Erlebnis und zur arabischen Welt gehören natürlich auch jene Staaten, die Einfluss nehmen auf die arabische Welt oder jene Regionen. Da gehört auch ein Europa dazu und ein Westen und eine USA, in dem es eben ein Kapitel dazu gibt. Und natürlich auch Regionalstaaten wie die Türkei und der Iran, die eine immer wichtigere Rolle spielen und die natürlich auch darum kämpfen, um Einflusszonen in der arabischen Welt.
Sie analysieren allerdings nicht nur die politische Situation auf eben Ebene der Diplomatie und Politik, sondern widmen sich auch sehr stark dem Alltagserleben. Der Ausbruch der arabischen Rebellion ist ja auch sehr stark damit verbunden gewesen.
Ja, weil ich denke, dass Alltagsgeschichten eben auch, also ich rede immer von Alltagsgeschichten, die für mich etwas aussagen. Und genau mit so einer Alltagsgeschichte beginnt das Buch auch tatsächlich. Das ist die Geschichte von zwei ägyptischen jungen Straßenhändlern, die normalerweise in Alexandria gearbeitet haben, dort irgendwie so kleine Holztäfelchen, gemalte Holztäfelchen auf der Straße verkauft haben. Und in einem Tag im letzten Jahr hat es in Alexandria geregnet. Sie haben überhaupt nichts verkaufen können und sie sind dann unverrichteter Dinge in den Zug gestiegen und wieder zurück in ihr Dorf gefahren im Nildelta. Sie wurden dann vom Schaffner kontrolliert und sie hatten natürlich kein Ticket, sie hatten kein Geld. Und dann hat der Schaffner ihnen einfach 3 Optionen gegeben. Er hat gesagt, entweder bezahlt ihr das Ticket, das konnten sie natürlich nicht, oder ich übergebe euch der Polizei, oder hat er gesagt, ihr springt aus dem fahrenden Zug. Und dann haben diese 2 jungen Männer die 3. Option gewählt und sind aus dem fahrenden Zug gesprungen. Der eine ist neben den Gleisen aufgeschlagen und war sofort tot. Der andere hat bei dieser ganzen Aktion sein Bein verloren. Und dieses Ticket hätte umgerechnet 4 Euro gekostet. Und das ist für mich eine Geschichte, die eben symptomatisch ist dafür, wo große Teile der arabischen Welt 10 Jahre nach den Rebellionen 2011 stehen. Einmal die soziale Frage, sie hatten diese 4 Euro nicht, um sich ein Ticket zu kaufen. Dazu muss man wissen, ein Drittel der ägyptischen Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze und 4 Euro sind für sie wahnsinnig viel Geld. Zum Zweiten, sie hatten mehr Angst vor der Polizei, als davor aus dem fahrenden Zug zu springen, was auch was aussagt über Polizeiwillkür, den Sicherheitsapparat und den ganzen Repressionsapparat. Denn in dem Buch geht es dann im Wesentlichen eben um den Wettlauf zwischen Repression und Rebellion, den die arabische Welt seit 10 Jahren erlebt. Und für mich ist eben diese Geschichte ein ganz guter Einstieg dazu.
Sie sehen ja gerade eine Neuauflage der arabischen Revolution, die arabische Revolution 2.0 beginnen oder eigentlich schon seit einiger Zeit im Gang sein. Nochmal meine Anfangsfrage, wie weit kann man da eigentlich von einer arabischen Revolution sprechen? Weil, wie gesagt, es spielt ja eben auch die Türkei eine große Rolle und auch der Iran ist jetzt nicht unbedingt als arabischer Staat zu bezeichnen.
Ja, das habe ich ja schon gesagt. Also es sind Regionalmächte, die eben, wir leben in einer Welt, in der die Regionalmächte eine immer wichtigere Rolle spielen. Also die USA ist eigentlich militärisch und politisch etwas auf dem Rückzug aus der Region. Der europäische Einfluss war noch nie groß und schwindet eigentlich immer noch mehr. Und es sind eben diese großen Regionalmächte, die Türkei, der Iran und auch Saudi-Arabien, die eben versuchen, hier ihre Einflusssphären auszubauen und die Region so zu ordnen, wie sie sich das eben vorstellen und eben meistens auch den Status quo auf irgendeine Art und Weise beizubehalten. Und wenn Sie jetzt von der Rebellion 2.0 reden, tatsächlich gibt es dazu in dem Kapitel, in dem Buch ein ganzes Kapitel. Und es ist für mich auch bezeichnend, weil wir oft ja, wir reden ja immer vom arabischen Frühling. Das ist ein Begriff, den ich eigentlich nicht gerne benutze, weil man dann auch oft sagt, der arabische Frühling, der ist in den letzten 10 Jahren zum arabischen Winter geworden. Und man argumentiert dann mit dem syrischen Bürgerkrieg, mit dem Chaos in Libyen, mit der Militärherrschaft in Ägypten und Ähnlichem. Aber ich glaube, dass man eben so das nicht beschreiben kann. Ich glaube, das Ganze, was wir in unserer unmittelbaren europäischen Nachbarschaft erleben, ist eben ein langfristiger politischer Prozess des Wandels, der vor 10 Jahren einer seiner Höhepunkte erlebt hat. Und dann wurden das Rad großenteils zurückgedreht. Manchmal ist es auch positiv weitergegangen, wie im Falle von Beispiel Tunesien, das ja das einzige wirklich demokratische, friedliche Experiment ist, was aus dem arabischen Frühling rausgekommen ist. Repression hat dann wieder eingesetzt und hat auch funktioniert. Aber letztes Jahr haben wir dann eben auch erlebt, wie Aufstände begannen in Algerien, die dann den Diktator Bouteflika gestürzt haben. Dann später im Laufe des Jahres auch im Sudan, wo dann der Langzeitdiktator Omar al-Bashir gestürzt wurde. Aber eben auch Aufstände und Demonstrationen und Proteste im Libanon ganz massiv und natürlich auch im Irak. Das habe ich in dem Buch als Rebellion 2.0 bezeichnet. Das heißt, wir sehen, dieser Prozess des Wandels, der geht weiter und wir können nicht in Jahreszeiten beschreiben, sondern es ist immer ein langfristiger Prozess. Und ich glaube, Menschen haben ein bisschen verlernt, politische Prozesse als Prozesse zu betrachten. Und das hat, glaube ich, auch sehr viel mit uns selbst, mit den Medien zu tun. Denn in den Medien springt man tatsächlich immer nur von Event zu Event. Man rennt immer nur dahin, wo die Hütte gerade brennt. Und man stellt eben keine politischen Prozesse dar. Und das Buch ist eigentlich der Versuch, genau das zu machen, diesen Prozess wirklich darzustellen und eine Klammer darum zu setzen.
So unterschiedlich die einzelnen Länder auch sind, sowohl in ihrer Geschichte als auch in ihrer gegenwärtigen Situation, alle haben sie gemeinsam, dass sie sich um stark polarisierte, geteilte Gesellschaften mit sehr hoher Ungleichheit handelt. Mit Slums und auf der anderen Seite gated communities, was ja auch den Nährboden für jede Form von Extremismus bildet. Sehen Sie Chancen, das absehbar zu bessern, diese Situation?
Was Sie da gerade ansprechen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich habe in meinem Buch erstmal angefangen zu sagen, dass mich einfach unglaublich nervt, dass von europäischer Seite, von den Medien, dass man auf die arabische Welt immer so mit der Brille der Religion blickt. Also man versucht, alles, was in dieser arabischen Welt passiert, was da an Unruhe da ist, zu erklären mit Religion, mit Islam. Da gibt es also, ich nenne es die Experten ohne Grenzen, die Bestseller geschrieben haben, die versuchen, mir die arabische Welt zu erklären, anhand zum Beispiel von Koranzitaten. Meines Erachtens gibt es etwas anderes, was viel, viel wichtiger ist, um diese arabische Welt zu erklären. Und Sie haben es ja schon angesprochen. Ich nenne das in meinem Buch das unselige arabische Dreigespann Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit. Und wir müssen uns nur die Zahlen anschauen. Die arabische Welt ist die einzige Region der Welt in den letzten 10 Jahren, die Raten extremer Armut angestiegen sind. Wenn wir uns ein Land wie Ägypten anschauen, ich habe es schon mal gesagt, ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze und jetzt halten Sie sich fest, das sind Menschen, die mit 1,3 Euro am Tag oder weniger auskommen müssen. Wenn wir uns Armut anschauen jenseits des Einkommens, und da gibt es auch, ich habe sehr, sehr viele UN-Berichte gewälzt für dieses Buch, gibt es ja auch neue Ansätze, die, den Begriff der Armut etwas weiter setzen. Da geht es dann auch um Zugang zur Bildung, Zugang zum Gesundheitswesen, sauberes Trinkwasser, Kindersterblichkeit und ähnliche Dinge. Also ein weiter gefasster Begriff von Armut. Man nennt es die multidimensionale Armut. Und wenn wir uns diesen Begriff hernehmen, dann kommt dabei raus, dass, wenn ich die reichen Golfstaaten ausnehme und die bevölkerungsreichen arabischen Staaten nehme, ein Viertel der Bevölkerung der arabischen Welt unter der Armutsgrenze lebt. Und was ich finde noch, was viel dramatischer ist, dass über 40% der Bevölkerung der arabischen Welt Gefahr läuft, in diese Armut abzustürzen. Wenn sich irgendwas verändert, wenn sie weniger verdienen, wenn die Preise steigen, also vieles von dem, was jetzt zum Beispiel in dieser Covid-19-Krise passiert. 40% der arabischen Welt. Das heißt, in anderen Worten gesprochen, dass 2 von 3 Arabern und Araberinnen entweder unter der Armutsgrenze leben oder Gefahr laufen, in diese abzustürzen. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die wir eben viel zu selten betrachten. Und das Zweite, was Sie auch angesprochen haben, ist natürlich das Thema Ungleichheit. Die arabische Welt gilt laut UN-Studien als die ungleichste Region der Welt. Und auch da gibt es Zahlen zu, wenn zum Beispiel, wenn man die arabische Welt nimmt und das nationale Einkommen, kann man feststellen, dass 62% dieses nationalen Einkommens an die obersten Top 10% der Verdiener fließt. Wenn ich diese gleiche Zahl nehme und mir zum Beispiel Westeuropa anschaue, dann ist es die gleiche Zahl, ungefähr 30%. Das heißt, die arabische Welt ist doppelt so ungleich, wie wir in Westeuropa sind. Und da kann man, also es gibt ja diesen berühmten Spruch von George Orwell, wo er sagt, alle sind gleicher, aber manche sind gleicher. Den kann man in diesem Fall auch auf den Kopf stellen und man kann sagen, ja, die ganze Welt ist ungleich, aber manche sind eben ungleicher und da schlägt die arabische Welt tatsächlich alle Rekorde. Und Sie haben es ja auch angesprochen, das kann man dann auch im täglichen Leben sehen hier in Ägypten. Also wir haben einerseits in Kairo über die Hälfte der Fläche dieser Stadt, dieser 20-Millionen-Stadt, besteht aus armen Vierteln und die Reichen sind rausgezogen in sogenannte Gated Communities, also solche Compounds mit großen Mauern darum und Security-Kameras und Ähnlichen und schließen sich sozusagen von ihrer Umwelt ab und da gibt es solche Schnellstraßen, die dann in diese Außenbezirke der Stadt führen, wo die Reichen eben wohnen, die führen über diese armen Viertel hinweg und man kann dann überall diese großen, riesigen Plakatwände sehen an diesen Straßen, dem noch nicht mal auf Arabisch, sondern nur auf Englisch irgendwelche Immobilien angeboten werden, mit irgendwelchen Golfplätzen und Swimmingpools und freundlich dreinblickenden, fröhlichen Menschen, das Ganze wie gesagt nur auf Englisch. Und dann sieht man diese Leute, die in diesem armen Viertel jeden Tag auf diese Plakate schauen, die einer Welt, die für sie vollkommen unerreichbar ist. Und das ist nur ein Beispiel dafür, über diese unglaubliche Ungleichheit, die wir erleben. Und ich glaube, dass diese soziale Frage tatsächlich einer der Hauptgründe ist für diese ganze Arabellion 2.0, die wir seit letztem Jahr erlebt haben in Algerien, Sudan, im Libanon und im Irak, dass die soziale Frage hier in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt ist.
Sie haben vorhin angesprochen, dass unser Blick auf arabische Länder sehr oft vor allem über die Religion bestimmt ist, während tatsächlich, wie Sie im Buch beschreiben, die Religiosität vor allem bei Jüngeren zurückgeht. Liegt darin eine Hoffnung?
Ja, darin liegt erstmal vor allem ein großer, großer Widerspruch, dass man von Europa auf eine Art und Weise auf diese Region schaut, die vielleicht gar nicht mal wirklich das Wichtigste ist. Denn wir erleben gerade. Und ich war ja bei all diesen Protesten, ob das jetzt im Sudan war oder im Libanon oder auch im Irak letztes Jahr. Und man kann also gerade im Libanon und im Irak etwas ganz Interessantes feststellen, nämlich, dass das Menschen sind, die gegen ein politisches System auf die Straße gehen, das eben überhaupt nicht mehr funktioniert, aber in dem eben die Religionszugehörigkeit und die Konfession eigentlich im Mittelpunkt des politischen Systems steht. Und diese Proteste richten sich genau gegen dieses politische System. Sie richten sich dagegen, dass die konfessionelle und die religiöse Identität im Zentrum steht. Und wir erleben eine Verschiebung hier, wenn ich mit den jungen Leuten auf dem Tahrirplatz in Bagdad rede oder auch in Beirut im Libanon, wo man merkt, dass diese religiöse Identität in den Hintergrund rückt und die soziale Identität gerade für die jüngere Generation immer, immer wichtiger wird. Oder in anderen Worten, ein junger irakischer Arbeitsloser im Irak merkt, dass er mehr gemeinsam hat mit einem jungen sunnitischen Arbeitslosen im Irak als mit seiner eigenen politischen oder religiösen Führung, die sie eben nur in ihre eigenen Taschen wirtschaftet und vollkommen korrupt ist. Da verschiebt sich tatsächlich was. Und es gibt auch ganz, ganz interessante Umfragen. Es gibt zwei Dinge. Das eine heißt Arab Barometer und das andere ist Arab Youth Survey. Das sind zwei große Umfragen, wo man eben vor allem junge Menschen gefragt hat. Und da kommen sehr, sehr interessante Sachen bei raus. Zum Beispiel, dass 70% der befragten Jugendlichen der arabischen Welt gesagt haben, dass Religion eine zu große Rolle in der Gesellschaft spielt. Dass über 80% der Jugendlichen Befragten gesagt hat, dass sie wollen, dass religiöse Institutionen reformiert werden. Es gab Umfragen in Algerien, wo 80% der Jugendlichen gesagt haben, dass sie sich selbst nicht als besonders religiös betrachten. Also all das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und da sieht man auch ein bisschen, wie Europa und die arabische Welt so manchmal so aneinander vorbeireden. Und das ist etwas, was ich ja nun wirklich seit 30 Jahren in meiner Arbeit erlebe, wie man eben ganz häufig aneinander vorbeiredet und wie man in Europa immer noch alles unter der Brille der Religion sehen möchte und wie man sieht, wie sich hier in Wirklichkeit die Dinge schon längst verschoben haben.
Ist nicht in vielen dieser Länder der Laizismus sozusagen eine Wiederkehr? Der österreichischen Autorin mit irakischen Wurzeln, Susanne Ayub, verdanke ich zum Beispiel die Information, dass in den 50er, 60er Jahren im Irak durchaus ein moderneres Scheidungsrecht im Hinblick vor allem auf Frauenrechte in Kraft war als zur selben Zeit in Österreich.
Ja, das wird oft argumentiert. Die Frauenbewegung in der arabischen Welt ist auch sehr, sehr alt. Und Frauenwahlrecht zum Beispiel in Ägypten ist auch früher entstanden als zum Beispiel in der Schweiz. Und all diese Dinge, das wird immer wieder natürlich ins Feld gerufen. Und es gab Zeiten in den 60er Jahren, wo gerade die Eliten des Landes schon anders gelebt haben. Also meine ägyptischen Tanten sind damals in Miniskirts, in Miniröcken durch Alexandria gelaufen. Das war dann später so nicht mehr möglich. Aber da hat sich auch einiges verschoben. Ich glaube, eine der Dinge, auch wieder eine Frage, wie interpretiert man Religion? Und einer der Probleme, die wir vor allem in den 90er Jahren hatten, war, dass eben die erzkonservative Interpretation von Religion, wie es aus Saudi-Arabien gekommen ist, von eine sehr wahhabitische, sehr konservative Interpretation, hinter der auch viel Geld steckte, muss man dazu sagen, dass diese Interpretation sich in der arabischen Welt eben durchaus verbreitet hat. Zum Beispiel über Arbeitsmigration. Wir hatten Millionen Arbeiter, die damals in den 90er Jahren und auch bis heute in die Golfstaaten gefahren sind, um dort Arbeit zu finden, eben meistens nicht mit den Familien, sondern nur die Männer, und die dann immer wieder zurückgekommen sind nach Hause in ihre Dörfer hier in Ägypten und diese sehr, sehr konservative Islamvorstellungen mit nach Ägypten gebracht haben. Und Ähnliches haben wir auch in anderen arabischen Ländern erlebt. Also da hat sich sozusagen was verschoben. Es ist immer eine Frage, wer gerade die dominante Interpretation der Religion in den Händen hält.
Sie betreiben Ihre Aufgabe als Korrespondent keineswegs aus einem klimatisierten Studio heraus, sondern sind sehr viel unterwegs, reisen durch viele Länder, sprechen mit vielen Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft. Teils beschreiben Sie eben in den Abschnitten, wo es ums Alltagserleben geht, tragische Schicksale mit sehr großer Anteilnahme. Wie lebt man damit, doch, wie Sie gerade beschrieben haben, in Kairo zum Beispiel, von sehr viel Elend permanent umgeben zu sein, ohne dass es eine kurzfristige Perspektive gäbe?
Naja, einmal für mich ist ein ganz wichtiger Grundsatz, ist, dass ich versuchen muss, im Journalismus immer möglichst nah dran zu sein, um die Dinge zu verstehen und zu erklären. Also nicht von meinem Büro aus irgendwas berichten, sondern ich muss wirklich mich zum Beispiel mitten in diese Proteste reinbegeben oder was immer passiert. Und ich denke mir, wenn ich dann eine Geschichte gemacht habe oder geschrieben habe oder einen Fernsehbericht gemacht habe, in dem sich jemand, der in Österreich zum Beispiel sitzt, in seinem Fernsehsessel, die einfache Frage stellt, wie würde ich mich eigentlich in dieser Situation verhalten? Wenn ich das schaffe, dann habe ich eine gute Geschichte gemacht. Und das schaffe ich eben nur, indem ich ganz nah dran bin. Dieses ganz nah dran kostet natürlich einen Preis. Denn ganz häufig ist es so, dass man sich doch mit dem, was um einen so alles passiert, und ich mache das ja nun schon seit 3 Jahrzehnten, sich doch sehr ohnmächtig fühlt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine junge jesidische Frau interviewt, die war aus ihrem Dorf im Irak vom IS, von den Kämpfern des Islamischen Staates, verschleppt worden. Die ist dann in Mosul auf dem Markt wie Vieh verkauft worden und musste dann mit ihrem einjährigen Kind in das Haus ihres Käufers ziehen, der sie als Haus- und Sexsklavin mehr oder weniger benutzt hat. Und ihr ist es dann gelungen, zu fliehen, von ihrem Käufer zu fliehen mit ihrem einjährigen Kind. Und dann habe ich sie ein paar Wochen später getroffen in einem Haus im Nordirak, in den kurdischen Gebieten, und erzählte eine unglaubliche Geschichte. Sie hat es in einem sehr, sehr monotonen Ton erzählt, wie jemand, der eigentlich neben sich sitzt und eine Geschichte erzählt, die mit ihr gar nichts zu tun haben, hat also etwas, was darauf hinweist, dass diese Frau hochgradig traumatisiert ist. Und sie hat diese Geschichte 1,5 Stunden erzählt. Und am Ende hat sie gesagt, weißt du, hat sie gesagt, ich überlege mir jeden Tag, ob ich mich umbringen soll. Und dann hat sie gesagt, ich kann es aber nicht, weil ich habe dieses einjährige Kind auf dem Schoß sitzen, und dann deutete sie auf ihren Bauch und sagte, und ich habe ein weiteres Kind im Bauch von meinem IS-Vergewaltiger. Und ich muss für diese 2 Kinder da sein. Und dann sitzt du da nach 1,5 Stunden und was sagst du dann? Vielen Dank für dieses Gespräch. Das sind so Momente, wo man sich tatsächlich sehr, sehr ohnmächtig fühlt und natürlich irgendwie versucht, auf irgendeine Art und Weise der Frau zu helfen oder irgendwelche psychische Betreuung für sie zu finden und ähnliches. Aber das sind Momente der totalen, des Gefühls der totalen Ohnmacht. Und ich sage mir dann immer, naja, also wenigstens habe ich dieser Frau, ich versuche mich dann damit zu beruhigen, zu sagen, dass ich wenigstens dieser Frau eine Stimme gegeben habe und Leute in Deutschland, Österreich ihr zuhören und vielleicht ein bisschen ihr Denken ändern. Das wird vielleicht ihr nicht mehr helfen, aber vielleicht wird es andere Frauen helfen. Und was auch für mich sehr wichtig ist, wenn ich das alles reingefressen hätte, was ich in den letzten 30 Jahren in meiner Arbeit erlebt habe, dann wäre ich wahrscheinlich ein ziemliches seelisches Wrack. Das heißt, wichtig ist, so wie ich es auflade, muss ich es auch wieder loswerden. Und das mache ich eben in Form von meinen journalistischen Beiträgen. Und dabei spielen auch das Schreiben meiner Bücher eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das hat für mich auch ein bisschen eine, soll man sagen, therapeutische Funktion.
Je näher man an die einzelnen Ereignisse heranzoomt, desto größer wird die Fülle der Details, die man wahrnimmt, desto unübersichtlicher wird es damit aber auch. Also allein die Vorgänge in Syrien im Auge zu behalten, ist ja eine, würde ich sagen, fast aussichtslose Aufgabe. Wie behält man dann den Überblick?
Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und ich bin theoretisch ja für 22 Mitgliedstaaten der Arabischen Liga zuständig in meiner Arbeit. Es ist schwierig, den Überblick zu gewinnen. Es ist schwierig, sich bei den Details da irgendwie eben auch auszukennen. Da hilft ein bisschen, wenn man eben jahrelange Erfahrung hat. Aber ich finde, was dann fast noch schwieriger ist, ist, wenn man es alles selbst mal verstanden hat, das auf eine Art und Weise wiederzugeben, dass es eben auch Menschen verstehen, die sich nicht jeden Tag mit dieser arabischen Welt auseinandersetzen. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen meiner Arbeit, zu versuchen, einmal die Dinge selbst zu verstehen und dann eben zu versuchen, sie einigermaßen verständlich wiederzugeben.
Wobei in einigen der Länder ja eigentlich eine Steigerung der Turbulenzen kaum mehr vorstellbar ist.
Ja, ja, wenn wir uns sowas anschauen wie Syrien oder das Chaos in Libyen oder der Jemenkrieg, da ist man schon wirklich am Tiefpunkt angelangt. Aber oft erweist sich, dass der Tiefpunkt sogar manchmal noch tiefer kommen kann. Also wir werden sehen, wie das da weitergeht. Aber ich glaube auch, was, glaube ich, wichtig ist, dass diese arabischen Despoten und Autokraten sich wieder einmal mehr als denkbar die schlechtesten Verwalter dieser auch neuen Krise hier erweisen werden und dass es noch deutlicher werden wird, dass die Dinge eben nicht nachhaltig sind und dass die Menschen gerade deswegen mehr auf die Barrikaden gehen werden. Denn wenn wir uns das schauen, man braucht sich das ja nur einmal durchdeklinieren. Welche Optionen hat zum Beispiel heute ein junger Mensch in der arabischen Welt? Und ich habe mir das mal so überlegt in meinem Kopf und ich habe das dann im Buch geschrieben und ich bin auf 4 Optionen gekommen, die er hat. Entweder er kann sich als stiller Besiegter einfach aufgeben und das Ganze, sein Leben einfach so hinnehmen, wie es ist, auch wenn es miserabel ist. Oder er kann sich radikalisieren und kann sich vielleicht einer terroristischen Organisation anschließen und zu versuchen, auf diese Art und Weise seine Situation zu verändern. Oder er kann seine Sachen packen und versuchen, woanders ein neues Leben zu finden und sich in das Heer der Flüchtlinge eingliedern, die eben übers Mittelmeer kommen. Oder als 4. Option, er kann auf die Barrikaden gehen. Und wir erleben in der arabischen Welt alle vier Optionen werden von Menschen wahrgenommen. Aber ich glaube, dass diese Option, auf die Barrikaden zu gehen, tatsächlich eine der Optionen ist, die, und wir erleben das seit letztem Jahr, und wir werden das mit der Corona-Krise und den sozialen Folgen noch mehr erleben, dass die Leute wirklich auf die Barrikaden gehen, einfach weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen.
Sie rechnen in Ihrem Buch auch ab mit dem europäischen Grundirrtum, dass uns das alles eigentlich gar nichts anginge, und beschreiben, dass die Verbundenheit der Kontinente ja eigentlich schon eine Jahrhunderte alte ist und die Bedeutung des arabischen Raums für Europa durchaus sehr, sehr lange zurückliegende Wurzeln hat.
Naja, wenn Sie das historisch betrachten, das Mittelmeer war eigentlich immer eine Einheit. Und diese Idee, dass Europa da ist und dass man da eine Grenze durchs Mittelmeer zieht, das ist ja eine relativ neue Idee. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, so im täglichen Leben heute, ja, wenn Sie in Österreich Ihr Auto betanken, wo kommt der Treibstoff her? Wenn es in den Situationen, die ich jetzt die ganze Zeit beschrieben habe, zu sozialen und Unruhen gibt und auch militante Organisationen entstehen, dann werden die automatisch auch immer zu einem Sicherheitsproblem für Europa. Wenn es dort eben Konflikte gibt in dieser Region, wohin fliehen die Menschen? Sie fliehen ins benachbarte Europa. Das heißt, wir leben als unmittelbare Nachbarn miteinander und wir sind eigentlich in einer Schicksalsgemeinschaft verbunden, und zwar egal, ob wir das wollen oder nicht. Das geht auch andersrum. Wenn wir in Europa Waffen produzieren, ja, wo werden die hingeliefert? Ein Viertel der Waffenexporte zum Beispiel Deutschlands gehen in die arabische Welt und sorgen dann wieder für Konflikte, die dazu führen, dass Menschen wieder von diesen Konflikten nach Europa fliehen. Also das heißt, Europa ist immer ein Teil des Problems der arabischen Welt. Die arabische Welt ist immer ein Teil des Problems Europas. Es gibt ein schönes arabisches Sprichwort, das heißt Al-Gar Aham min Al-Dar, das heißt, der Nachbar ist wichtiger als das Haus. Das heißt, wenn Sie sich das nächste Mal eine Wohnung oder ein Haus suchen, dann schauen Sie sich erst den Nachbarn an und dann das Haus. Aber geografisch geht das natürlich nicht. Wir können der arabischen Welt nicht den Mietvertrag in der Nachbarwohnung kündigen. Wir sind geografisch miteinander verbunden. Das heißt, wir sind wirklich in einer Schicksalsgemeinschaft miteinander verbunden. Und was, glaube ich, die wichtigste Message ist, egal, ob wir das wollen oder nicht.
Karim El-Ghouari, Repression und Rebellion. Arabische Revolution, was nun? Erschienen bei Krämeyer und Scherjau und aus meiner Sicht mehr als eine Leseempfehlung, Prädikat Pflichtlektüre.